Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie, Henning Wächter. BioNTech, Moderna, AstraZeneca, hoffnungsvolle Namen für viele Menschen, wenn sie nicht gerade zu den Impfgegnern gehören. Die Zulassungsprüfung der Corona-Impfstoffe läuft. Brandenburg kalkuliert im Landeshaushalt mit 300 Millionen Euro für die Piekser in des Bürgers Arm, hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher jetzt erklärt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war dabei.
Irrsinnig herausfordernd werde es, macht Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen im Landtagsfinanzausschuss deutlich, die Impfung der Brandenburger gegen Covid-19 vorzubereiten und durchzuführen. In den nächsten Monaten müssten sich mindestens 1.470.000 Frauen und Männer zweimal eine Spritze in den Arm geben lassen.
Das begründet sich darin, dass die bisher avisierten Impfungen für Jugendliche und Kinder nicht geeignet sind. Also wir rechnen die Bevölkerung über 18 Jahren ein und gehen dann von einer Impfquote von 70% aus, die gewünscht ist, um die Herdenimmunität zu erreichen.
In nüchternen Zahlen bedeutet das, dass das Land Brandenburg etwa 3 Millionen Impfdosen benötigt, weil pro Person 2 Impfungen innerhalb weniger Wochen zum Schutz gegen Covid-19-Infektionen erforderlich sind. Pro Impfung durch Ärztinnen und Ärzte werden Kosten von 82 Euro entstehen, sagt die Ministerin. In Brandenburg sind zunächst 2 Impfzentren in Potsdam und in Cottbus geplant. In diesem und im nächsten Jahr stellt das Land 300 Millionen Euro für die Impfstrategie gegen Corona bereit. Wie das Einladungssystem zur Impfung aussehen könnte und wann eventuell Impfstart ist, sagte Gesundheitsministerin Nonnemacher nicht.
Dann allerdings wüsste ja auch schon mehr als alle anderen. Thorsten Südow war das. Und genau wie Brandenburg muss auch Berlin wegen Corona mit zusätzlichen Kosten kalkulieren. Rot-Rot-Grün plant nach RBB-Informationen mit nochmal 500 Millionen Euro zusätzlichen Schulden. Der Nachtragshaushalt käme so auf insgesamt 7,1 Milliarden Euro neue Schulden. Unsere landespolitische Korrespondentin Ute Schumacher hat dazu scharfe Kritik von CDU und FDP gehört.
Die haushaltspolitische Sprecherin der Berliner FDP-Fraktion, Sibylle Meister, kritisiert diese zusätzlichen Schuldenpläne der rot-rot-grünen Koalition als verantwortungslos. Die Koalition habe jedes Maß verloren. Von den bislang beschlossenen 6,6 Milliarden Euro neuen Schulden für dieses und das nächste Jahr seien noch über 1 Milliarde nicht verplant, sagt Meister.
Der Rechnungshof hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Kreditermächtigung in Jahresscheiben zu erfolgen hat und warum wir jetzt im Dezember im Rahmen eines immer wieder verschobenen Nachtragshaushaltes nochmal eine zusätzliche Kreditermächtigung da reinbasteln, das erschließt sich uns nicht.
Ganz ähnlich sieht es CDU-Fraktionschef Burkhard Dräger.
Wir befürchten, dass die Koalition neben Corona-bedingten Mehrausgaben auch andere Mehrausgaben finanziert sehen möchte. Ein Blankoscheck zu erteilen, kommt für mich nicht in der Frage, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Abgeordnetenhaus den Senat ja bereits ermächtigt hat, über 6 Milliarden Euro neue Verschuldungen einzugehen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was ist eigentlich notwendig und was nicht.
Aus dem Hause des Finanzsenators gibt es bislang keine Stellungnahme zu den Plänen der Regierungsfraktionen im Abgeordnetenhaus. Kollatz hatte sich in der Vergangenheit allerdings mehrfach gegen noch höhere Schulden ausgesprochen. Die Koalitionsfraktionen wollen am Donnerstag im Abgeordnetenhaus über die neuen Schuldenpläne informieren. Der Nachtragshaushalt soll in 2 Wochen im Parlament beschlossen werden.
Ute Schumacher, noch mehr Schulden in Berlin könnten zu scharfem Streit zwischen Regierung und Opposition führen. Tja, und es ist ja wirklich alles ein Mist mit Corona dieses Jahr. Da sage ich Ihnen nichts Neues. Auch die ganzen Weihnachtsmärkte sind schon abgesagt. Die ganzen? Nein. Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich eine Art dezentralen Weihnachtsmarkt überlegt. Wie und wo das funktionieren soll, das weiß Inforadio-Reporter Raphael Jung.
Auf dem Breitscheidplatz, am Joachimsthaler Platz und in der Wilmersdorfer Straße sollen sie stehen. Insgesamt 25 Buden mit gebrannten Mandeln, Quarkkeulchen, Bratwurst und Glühwein to go. So wie man sie von einem normalen Weihnachtsmarkt kennt, sagt Arne Herz, CDU-Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf.
In Erwartung dessen, dass die Weihnachtsmärkte auch weiterhin verboten bleiben, haben wir als Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gesagt, dass wir das, was normalerweise auf dem Breitscheidplatz, auf der Wilmersdorfer Straße stattfindet und an anderen Orten, dass die bezirklichen Veranstalter der Weihnachtsmärkte sich über den Bezirk verteilen können und einzelne Handelsstände, wie es so schön heißt, also sprich einzelne Buden, hinstellen können, bei uns beantragen können.
Am Wochenende werden die Stände aufgebaut, ab Montag soll es losgehen. Doch pandemiebedingt dürfen die Schausteller, so wie andere Gastronomen, ihr Angebot nur zum Mitnehmen verkaufen. Vor einer Bude stehen und den Glühwein gemeinsam trinken sei natürlich verboten, so Bezirksstadtrat Arne Herz.
Die Leute müssen sich an die Verordnung halten, die ausschließt, dass sie in solcher Gruppe zusammenstehen. Aber sie müssen nicht auf, ehrlicherweise, den Geruch, auch die Lichter, die an so einer Bude sind und überhaupt das Gefühl, dass vereinzelt Weihnachten im Stadtbild jenseits der wunderschönen Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm und Townsien eben noch auftaucht.
Für 25 Schausteller ist der dezentrale Weihnachtsmarkt von Charlottenburg-Wilmersdorf die Chance, zum Jahresende noch ein bisschen Umsatz zu machen, nachdem zahlreiche Rummel- und Volksfeste in diesem Jahr ausgefallen sind. Diese Möglichkeit hätte die Kunsthandwerkerin Vera Wegerer-Kurtulan gern. Normalerweise stünde sie jetzt auf dem Gendarmenmarkt, um ihren Schmuck aus handbemalten und in Harz gegossenen Blüten zu verkaufen. Doch weil einfach alle Weihnachts- und Kunsthandwerksmärkte abgesagt wurden, ist das Weihnachtsgeschäft, das 2/3 ihres Umsatzes ausmacht, für sie und ihre Kollegin Uta Lischke futsch.
Normalerweise sind wir auf mindestens 25 großen Kunsthandwerkermärkten, auch im Ausland, auch mal an der Ostsee, aber überwiegend in Berlin und Brandenburg. Davon sind alle abgesagt worden.
Sie hofft, dass sie ihren Schmuck bald wieder auf Märkten verkaufen kann und dass die Politik auch mal kreative Lösungen findet, so wie im Fall des dezentralen Weihnachtsmarktes von Charlottenburg-Wilmersdorf.
Raphael Jung, ein bisschen Glühwein geht also, verteilt in Charlottenburg-Wilmersdorf ab kommendem Montag. Jede Stunde wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt. Alle 3 Tage wird sogar eine Frau ermordet. Wegen der Corona-Beschränkungen steigen die Zahlen, denn das soziale Netz bricht weg und die räumliche Nähe nimmt zu. Zum Tag gegen Gewalt an Frauen haben in Berlin und Brandenburg viele Aktionen auf das Problem aufmerksam gemacht. Unsere Reporterin Jenny Barke hat sich dort umgesehen.
Allein im vergangenen Jahr gab es 141.000 Opfer in Deutschland. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Und im Jahr der Corona-Pandemie steigen die Zahlen. Nach Angaben des Netzwerks brandenburgischer Frauenhäuser sind allein in Brandenburg im Frühjahr die Fälle um 22% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Für den Verein Movendi ist Alkohol dabei ein großes Problem. 80% der Übergriffe seien alkoholbedingt geschehen. Deshalb hat der Verein, der zu der Guttemplerbewegung gehört, heute am Alexanderplatz für ein alkoholfreies Leben geworben, erklärt Petra Pickert.
Wir wollen einfach die Menschen ein bisschen aktivieren, mal nicht wegzuschauen, sondern einfach ein Auge drauf zu haben. Es gibt so viel Gewalt gegen Frauen und Kinder. Und wenn wir erreichen können, dass an einem Tag im Monat kein Alkohol getrunken wird, denn Alkohol ist ganz häufig die Ursache für diese Gewalt, dann schaffen wir es, genau diese Rate der Gewalt um 2% zu sinken. Und das hört sich zwar wenig an, ist aber, wenn man Zahlen betrachtet, eine ganze Menge.
Zum heutigen Orange Day, wie der Tag auch genannt wird, werden viele öffentliche Einrichtungen am Abend orange angeleuchtet. Und an einigen wurden auch orangene Fahnen gehisst. Nein zu Gewalt gegen Frauen steht zum Beispiel auf der Flagge am Landtag Potsdam. Dort wurden am Mittag auch 117 rote Schuhe aufgestellt, symbolisch für die 117 ermordeten Frauen im vergangenen Jahr. Allen Aktionen gemein, sie wollen Aufmerksamkeit schaffen und ermutigen, aufmerksam zu sein. Wer in der Nachbarschaft Gewalt mitbekäme, sollte die Polizei rufen, fordert unter anderem Movendi. So könnte vielen Frauen geholfen werden. Es sei ein Akt der Zivilcourage.
Jenny Barke über den Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Eine Notfallnummer habe ich noch für Sie. Frauen, die Gewalt erfahren, können sich kostenlos Hilfe holen unter der 0800 116 016. Nach Brandenburg. Wenn Corona unser Leben nicht derart dominieren würde, dann wäre die afrikanische Schweinepest bestimmt viel stärker in der Öffentlichkeit. 172 bestätigte Fälle gibt es mittlerweile bei Wildschweinen in Brandenburg. Das Land versucht, die Bestände zu reduzieren. Dabei sollen jetzt verstärkt sogenannte Saufänge helfen. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat sich angeschaut, wie die funktionieren sollen.
Nur ein paar Schritte geht Christian Pigola von seinem Haus in Sergen zum Saufang, einem Kasten aus Metallgitter. Pigola, für die Jagd in der Landeswald-Oberförsterei Peitz zuständig, versucht seit 2 Wochen hier mit Mais und anderen Leckereien die Wildschweine anzulocken.
Hier ist ein Teichgebiet und hier sind die Sauen drin. Hier oben auf den Damm, da sind die Wechsel, die sind auch belaufen. Aber die Sauen haben jetzt leider noch nicht den Weg gefunden vom Wechsel zur Falle.
Eine Kamera filmt alles, was sich nähert. Bisher waren es nur Waschbären, Nachbarskatze und ein Adler. Sobald regelmäßig Schwarzwild kommt, legt er sich auf die Lauer. Wenn es in der Falle ist, zieht er an der Strippe.
Vom großen 100-Kilo-Keiler bis einer Bache mit 4-5 Frischlingen werden ja schon problemlos in die Falle passen. Die werden in der Falle erlegt, geschossen.
Ein Grund, warum die Saufänge verpönt sind. Es sei feige, ein Tier in der Falle zu erschießen, sieht Pigola und auch sein Chef Klaus Seliger nicht so.
Das ist genauso wie der hinterhältige Schuss vom Hochsitz. Kein Kampf Auge in Auge, wie die Ritter das machten. Die andere Sache ist, dass es eben offensichtlich mit der Jagd alleine sonst nicht klappt.
In der sogenannten Weißen Zone, einem 5 Kilometer breiten Streifen, der das Kerngebiet der afrikanischen Schweinepest in den betroffenen Landkreisen umschließt, sollen deshalb viele Saufänge aufgestellt werden. Im Spree-Neiße-Kreis allein rund 30. Sobald der Zaun um die Zone steht, sollen sie mit dafür sorgen, dass da kein Wildschwein überlebt.
Es ist ein Problem, die sozusagen dann nur zu töten, um sie zu entsorgen. Aber in Summe ist es besser, als wenn wir sozusagen die Seuche durchlaufen lassen und auf Jahre hinaus solche Szenen dann haben, wo dann Wildschweine überall irgendwo verenden.
Denn die Bestände seien immer noch viel zu hoch.
Iris Wussmann über Saufänge gegen die afrikanische Schweinepest in Brandenburg. Vor einem Monat hat das Brandenburger Landesverfassungsgericht das Paritätsgesetz gekippt. Ein Bündnis aus Politik und Zivilgesellschaft will das nicht hinnehmen und hat deshalb Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Dazu unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
Laut Landesverfassungsgericht beschränkte das Gesetz die Freiheit der Parteien bei der Aufstellung von Kandidaten. Es schrieb den Parteien vor, ihre Kandidatenlisten mit gleich vielen Männern und Frauen zu besetzen. Außerdem erkannten die Richterinnen und Richter darin einen Verstoß gegen die Chancengleichheit. Sie gaben mit dem Urteil 2 Klagen der NPD und der AfD recht. Der Frauenpolitische Rat und die Landesgleichstellungsbeauftragte hoffen mit der Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht nun eine neue Diskussion einzuleiten. Beispielsweise müsse es um eine Ergänzung der Verfassung gehen, so die Initiatorinnen. Denn laut Landesverfassungsgericht reicht ein einfaches Gesetz nicht aus, um den Parteien entsprechende Vorgaben zu machen. De facto seien Frauen jedoch weiter strukturell benachteiligt, so der Frauenpolitische Rat, und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen sei im Grundgesetz ebenfalls verankert. Deshalb gehe es nun um die Frage, wie die Parität zu erreichen sei.
Amelie Ernst informierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Wie immer auch zum Nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.